Ich vermute mal fast, ich muss nicht allzu viel zu mir sagen, oder? Also ich bin Pastor in Stolberg, aber ich habe reduziert auf eine halbe Stelle. Das habt ihr, glaube ich, gemerkt. nicht zuletzt daran, dass Hagen jetzt gerade in Stolberg predigt und ich hier. Das war aber so ein Gedanke, der mir auch wichtig war, zu sagen, wenn wir sozusagen den Hagen für Stolberg engagieren, sage ich mal, ich habe noch ein Wort gesucht, was unverfänglich ist, dann sollte er auch was davon haben. Oder dann wäre das, wenn wir viel stärker nicht nur denken, wie können wir einen Pastor teilen, sondern wie können wir als Gemeinden noch ein Stück zusammenrücken. Das wäre ja schön, fände ich zumindest. Und vielleicht gelingt es ja in dieser Zeit. Und so ist es, dass Hagen heute in Stolberg ist und ich bin heute bei euch. Und ich habe euch eine Geschichte aus dem Neuen Testament mitgebracht, wie es, glaube ich, kaum eine bekanntere gibt. Die Weihnachtsgeschichte ist vielleicht noch bekannter, aber die ist es nicht. Aber danach kommt, glaube ich, gleich die. Zumindest wer so Kindergottesdienst durchlebt hat, und der kennt die von klein auf. Die Geschichte von Zachäus. Lukas 19, 1 bis 10. Ich mache es aber jetzt nicht so, dass ich den Predigttext lese und dann zu drei Punkten eine Predigt mache, obwohl ich das oft so mache und auch gern so mache, sondern ich lade euch ein, dass wir gemeinsam durch diese Geschichte wandern und mit einer bestimmten Brille, auch wer keine hat, man hat immer eine Brille auf beim Bibellesen, mit einer bestimmten Brille diese Geschichte anschauen, nämlich, dass wir mal Jesus über die Schulter schauen, wie er mit Menschen umgeht, wie er seine Mission lebt. Also wandern wir mal durch die Geschichte. Und ich beginne mit dem Vers 1, das ist so üblich. Und da geht's nämlich schon los. Da heißt es, und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Klingt wie eine Randnotiz, damit die Geschichte losgehen kann, aber da steckt für mich schon ganz viel drin. Das erste ist, es ist eine Unterwegsgeschichte. Das ist typisch für Jesus-Geschichten, dass sie Unterwegsgeschichten sind, weil Jesus fast immer unterwegs war. Und die Geschichten, die wir lesen im Neuen Testament, finden fast alle unterwegs statt. Nicht bei Jesus zu Hause. So eine Frage, wo hat er überhaupt gewohnt, hat er auch selber mal in Frage gestellt. Ne? Und das finde ich schon mal einen wertvollen Gedanken, dass Unterwegssein nicht zufällig ist und nicht notgedrungen, sondern Programm von Jesus, unterwegs zu sein. Und das, denke ich, ist auch etwas ganz Wesentliches für eine Gemeinde. Wenn man Menschen begegnen will, muss man unterwegs sein. Aber man kann auch warten, dass die Leute kommen. Es passiert sogar manchmal aus Versehen, dass da jemand kommt. Aber viel einfacher, viel besser und viel zielführender ist es, wenn wir Menschen sind, die unterwegs sind und auch Gemeinden sind, die unterwegs sind. Negativbeispiel von mir selbst, ich habe mich in meiner Freiberger Zeit dabei ertappt, ich hatte so mein Büro im Gemeindehaus, so unterm Dach, dem Himmel am nächsten, dass man sich da verschanzen kann. Man kann sein Leben so sozusagen in dieser Abgeschiedenheit zubringen, wandert dann hinunter in die ins Ungemach der Welt am Sonntag zur Predigt und zieht sich wieder zurück. Also man kann sich verschanzen oder man kann bewusst sich entscheiden, unterwegs zu sein. Und ich habe das dann bewusst gemacht. Ich habe dann mir Zeiten genommen, wo ich bewusst durch die Stadt gegangen bin. Ich habe dort nicht gepredigt in der Stadt, aber ich wollte Menschen sehen, wollte Menschen begegnen und die Möglichkeit schaffen, Menschen wahrzunehmen und auch Menschen zu begegnen. Glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt. Und wenn wir als Gemeinde Begegnungen mit Menschen schaffen möchten, dann müssen wir auch als Gemeinde unterwegs sein. Also mobil statt in einer Immobilie. Immobilien machen immobil, ne? Machen unbeweglich. Das ist eine Gefahr von unseren Gemeinden, dass wir uns gerne in unseren Häusern wohlfühlen und uns da auch genug sein lassen. Und da darf man schon dazukommen, wenn man ein bisschen dazu passt auch, ne? Darf man gerne kommen. Aber wir sind gefährdet, uns in unseren Häusern einzuhausen und darin zufrieden zu sein und haben vergessen, unterwegs zu sein. Aber das ist bei Jesus Programm, unterwegs zu sein. Auch in meiner Freiberger Zeit habe ich mir das vorgenommen, ich habe es dann nicht mehr geschafft, aber ich habe mir gewünscht, so Möglichkeiten zu schaffen, wo wir als Gemeinde draußen sind, dort wo Menschen sind. Und zwar habe ich Andachten im Krankenhaus gemacht, das wäre für mich so ein Beispiel gewesen, und habe festgestellt, die haben ein wunderschönes, großes Foyer. Und das wird auch für Veranstaltungen genutzt, da steht ein großer Flügel, da hat das verraten, dass da Veranstaltungen stattfinden. Ich habe gedacht, wie wäre das, wenn wir unseren Gottesdienst mal da machen? Das sind Menschen, die vielleicht dichter an Gott dran sind, weil sie gerade in Not sind, als die Leute, die draußen rumlaufen. Aber da sind wir mitten dort, wo Menschen sind. Wir gehen dorthin, wo Menschen sind und warten nicht, dass sie kommen. Es ist dann nicht mehr geworden. Schade drum, ich hätte mir das sehr gewünscht. Aber das würde ich als eine Denkaufgabe mitgeben. Wo könnt ihr unterwegs sein in eurer Stadt Thalheim oder in den Dörfern, wo ihr wohnt? Keine Ahnung. Aber dass ihr bei den Menschen seid, statt zu warten, dass sie kommen. Was haben die Menschen Thalheims davon, dass es euch hier gibt? Das ist eine Frage, die ich die ganzen Jahre Stolberg immer stelle. Was haben Menschen davon, dass es uns hier gibt? Lasst uns nicht nur uns verkriechen im Gemeindehaus. Ja. Ja, richtig. Ja, das ist eine Idee. Also in Stolberg bin ich dem nicht so nahe gewesen. Das hat, weiß ich nicht warum, aber in Freiberg hatte ich richtig den Impuls, wie wäre das genau das zu tun. Ne? Das wäre ein Modell. Ja, es gibt noch andere. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir, oder ihren Thalheim. Das Krankenhaus war nur ein Beispiel. Es gibt andere Möglichkeiten, die man suchen kann und darf. Ne? Es gibt eine zweite Beobachtung, die ich in diesem kurzen Vers mache. Und zwar erlebe ich diese Geschichte anhand dieses einen Satzes schon mal als eine Unterbrechung. Ich lese daraus nämlich, er zog nach Jericho und zog hindurch. Das heißt, Jesus hatte offensichtlich überhaupt nichts vor in Jericho. Er zog hindurch. Also es gab ja nicht Straßen an den Städten vorbei. Heute macht man Umgehungsstraßen. Sowas war in der Antike undenkbar. Eine Straße ist dazu da, um von einer Stadt zur anderen zu kommen. Und da ist dann eine Mauer drumherum. Also kann man nur zum Tor raus, die Straße lang, zur nächsten Stadt, Tor auf, ich gehe rein. So, und wenn ich eigentlich dort nichts will, sondern nur durchziehen will, dann laufe ich eben durch und am anderen Ende zum anderen Stadttor wieder raus. Und das lese ich in diesem Text, dass Jesus hineinzog, aber er zog eigentlich hindurch. Er hatte keinen Gottesdienst, kein Programm, keine Begegnung, er hatte nichts vor in Jericho, aber er lässt sich unterbrechen. Das kommt ja dann noch. Ne? Er lässt sich unterbrechen auf seiner Reise von A nach B. Viele Begegnungsgeschichten in der Bibel beginnen mit "Es begab sich aber". Ne? Die Weihnachtsgeschichte geht schon mal so los. Aber ganz viele Geschichten beginnen "Es begab sich". Und das ist so eine Frage, die mich bewegt. Darf sich etwas begeben? Darf sich etwas begeben? Oder ist das ein Störfaktor? Ich nehme euch wieder mit nach Freiberg, da war ich die längste Zeit meines Pastorendaseins, deswegen gibt es manche Geschichten von dort. Und es ist immer unverfänglich, weil es ein Stück her ist und ja, ist egal. Jedenfalls, wir waren Hauptsammelstelle für Weihnachten im Schuhkarton. Und das ist ja schön, einen Aufsteller hinzustellen, da steht dann drauf Öffnungszeiten von da bis da, wochentags, jeden Tag, von, ne, so wie man das halt so macht. Ja, aber wer war denn da? Ich. Oben in meinem Büro. Und dann sitzt du über der Predigt, klingelt's unten. Rennst du runter, bist ganz freundlich, freust dich ja, da kommt die Kindergartengruppe, bringt ihre Kartons und wollen gleich mal ein bisschen gucken, wo sind wir denn hier eigentlich? Zeige ich denen alles ganz freundlich, stell die Kartons rein, verabschiede die freundlich, so geh wieder hoch in mein Büro, knie mich wieder rein, klingelt's unten wieder, renne ich wieder runter. Sind noch ein paar alte Damen da, wollen ihre Kartons bringen, noch ein Gespräch, dies und das. Meine Freude ist schon etwas weniger geworden. Erledigt, gehe wieder hoch, knie mich wieder rein, klingelt's wieder. Ihr wisst, was ich meine. Da können Begegnungen zum Störfaktor werden. Es hat mich genervt. Es hat mich gestört, meine Arbeit. Und dann irgendwann habe ich drüber nachgedacht, habe gedacht, ist das nicht verrückt? Du willst für Menschen da sein und dann kommen welche und dann stören sie. Habe ich mich richtig ertappt gefühlt. Es ist mir trotzdem nicht immer leicht gefallen, meine Arbeit zu unterbrechen, immer da zu sein, wenn Menschen kommen. Aber mir ist das Verrückte daran aufgefallen, dass ich Begegnung mit Menschen als Störfaktor empfunden habe. Und das hat mir sehr leid getan. Jesus lässt sich unterbrechen. Wir wissen nicht, was er vorhatte, warum er diesen Weg ging. Aber er lässt sich unterbrechen, darf sich etwas begeben, lässt unser Lebensrhythmus, unser Gemeindeprogramm Raum für Unterbrechungen oder ist das alles durchgestylt? Ist Raum für Unvorhergesehenes, für Begebenheiten, für überraschende Begegnungen oder sind eben wie bei mir Unterbrechungen, Störungen? Ist euer Terminkalender voll mit binnenorientierten Gemeindeterminen? Oder lässt er Freiraum für das, was geschehen will, was Gott schenken möchte? Und was geschehen könnte, wenn wir es zulassen, wenn unser Kalender das zulässt? Egal ob Gemeindekalender oder der persönliche. Also Räume schaffen für Begegnungen. Ich empfinde das sehr stark, wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen. Den ersten Schöpfungsbericht, der sehr schematisch ist, Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man könnte es als eine Aneinanderreihung der Tage lesen. Aber genau genommen wird in den Tagen 1 bis 3 der Lebensraum geschaffen, der sich in den Tagen 4, 5, 6 mit Leben füllt. Könnt ihr mal zu Hause nachlesen, will ich jetzt ersparen, sonst wird die Predigt ganz lang. Man muss nur eins machen, man muss bedenken, dass Sterne und Himmelskörper damit als Lebewesen gesehen wurden. Dann geht das auf, dass immer an den Tagen 1 bis 3 wird der Lebensraum geschaffen, der sich in den Tagen 4, 5, 6 mit Leben füllt. Und das scheint ein Schöpfungsprinzip zu sein. Wenn ihr euren Rasen immer ganz kurz mäht und dann lasst mal Gras wachsen, was blühen, werdet ihr merken, wie auf einmal wieder Insekten da sind, Schmetterlinge da sind, die vorher nicht mehr da waren. Wo wir Lebensraum schaffen, siedelt sich Leben an. Wo wir Lebensraum kaputt machen, stirbt das Leben. Das ist im Geistlichen nicht anders. Wenn ich nicht Raum schaffe für Begegnung mit Gott, für mein eigenes Leben, wird das zu kurz kommen. Wenn ich nicht Raum für meine stille Zeit reserviere, ist das Erste, was hinten runterfällt. Und so ist das im geistlichen Ding auch. Wo wir Raum schaffen für Begegnung, wo Gott etwas tun darf, da wird es auch passieren. Und wo wir das nicht tun, wird es auch nicht passieren. Also, obwohl die Begegnung mit Zachäus ungeplant kommt, eigentlich den geplanten Ablauf sogar durcheinander bringt, nimmt Jesus sich Zeit für eine heilsame Begegnung. So, habe schon fast eine Predigt für den ersten Vers. Wir müssen weiter. Ist das der zweite Vers?
Ja, ne?
Gut. Ich sehe es zwar, aber ich kann es nicht lesen auf die Entfernung. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Da halte ich mich jetzt nicht sehr lang dran auf. Interessant nur, oft ist in der Bibel, finde ich immer, Namen sind oft Programm. Könnte ich wieder eine Predigt dazu machen, lasse ich jetzt. Aber Zachäus, woher kommt der Name, könnte von Zakai kommen, würde heißen der Gerechte. Naja. Oder es ist die Kurzform von Zacharia, ist auch möglich, würde heißen, Jahwe denkt an uns. Ich will es nicht weiter vertiefen, ist einfach mal interessant. Aber zu seiner Person noch, Zachäus ist nicht nur einfacher Zöllner, sondern er ist der Generalpächter der Zölle von Jericho, also der Chef auf das Ganze, und deswegen sehr reich. Wir machen mal weiter. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Kindergottesdienst, ne? Zachäus war ein kleiner Mann. Ne? Ja. Ich merke, ihr wisst Bescheid. Ich finde aber noch was ganz anderes sehr nachdenkenswert. Zachäus suchte. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er ist. Das Erste, was ich also feststelle, Zachäus ist ein Suchender. Und was sucht er? Er will Jesus sehen, wer er ist. Also, dieses Sehen, man ins Griechische geguckt, hat eine ganz, ganz große Bandbreite. Es kann einfach sein, dass er so einen optischen Eindruck sich verschaffen will. Wie sieht denn der eigentlich aus? Man hat schon manches gehört. Ich will den mal einfach mal sehen. Beobachten, bis kennenlernen, erfahren, wer er ist. Das ist eine ganz große Bandbreite. Das ist ein Unterschied, ob ich mal jemanden sehen will oder ob ich jemanden kennenlernen möchte. Ich erinnere mich, Freiberg, ja, da war mal Bundestagswahl und Angela Merkel war da. Da bin ich hin. Ich wollte die jetzt nicht kennenlernen direkt, aber ich wollte sie mal live erleben. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einfach mal gucken will, wie ist die in echt. Ne? Auch Margot Käßmann habe ich mal live gesehen. Ich dachte, das ist eine kleine Frau. Im Fernsehen wirkt die immer viel größer. Es heißt drum, auch, ich habe nicht um mich gekümmert, dass ich die kennenlerne. Es war interessant, sie mal zu erleben. Also große Bandbreite. Und es lässt sich in dieser Geschichte aus dieser Beschreibung hier überhaupt nicht feststellen oder festlegen, was der Mann genau will. Nur, dass er ein Suchender ist. Und jetzt stelle ich mal die Frage, halten wir den Schwebezustand aus, dass Menschen nicht zu erkennen geben oder vielleicht selber noch nicht wissen, was sie eigentlich wirklich wollen? Wissen wir schon für Suchende? Wenn wir zu wissen glauben, was der Mensch sucht, oder dass wir ihn entscheiden, was der bitte sucht, dann werden wir diesen Menschen entsprechend behandeln. Und dann kann es sein, dass wir an seinem Bedürfnis vorbei agieren. Dass wir einen Menschen unterfordern oder überfordern oder gänzlich an ihm vorbei agieren. Es könnte sogar sein, dass wir bei Suchenden bei unseren Antworten sind, statt bei dessen Fragen. Und er lief voraus, Vers 4, und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Jetzt gucken wir mal auf Zachäus. Also das Klettern auf den Maulbeerbaum wird ja in der Regel mit der geringen Größe in Verbindung gebracht, in unserem Text, wie auch in dem Kinderlied. Ich fand meine Auslegung sehr interessant, habe ich nachgelesen bei Tomáš Halík. Das ist ein tschechischer Priester in Prag. War übrigens mal Papstberater, ist er glaube ich nicht mehr, ich glaube jetzt ist er im Ruhestand. Und das Interessante bei dem Tomáš Halík ist, habe ich gelesen, der ist in der DDR in den 70er Jahren zum Priester geweiht worden, weil in Tschechien oder Tschechoslowakei damals das verboten war. Der ist also heimlich in der DDR zum Priester geweiht worden und angeblich hat seine eigene Mutter bis zur Wende nicht gewusst, dass ihr Sohn Priester ist. Der Tomáš Halík hat ein Buch geschrieben, das heißt Geduld mit Gott, die Geschichte von Zachäus heute. Und er sieht in dem postkommunistischen Europa, das ist in den 90er Jahren geschrieben, das Buch, also sehr stark noch den Fokus so nach der Wende, wie ticken Menschen, sieht er in diesem postkommunistischen Europa viele Zachäuse auf Bäumen. Das heißt, er sieht Menschen, die interessiert sind durchaus an Neuem, die sich aufmachen, aber die bitte nicht vereinnahmt werden wollen, die genug haben von Ideologie. Und die deswegen Sicherheitsabstand suchen. Die wollen schon mal gucken, durchs Blätterdach, mal so, ne? Ich möchte sehen, aber nicht gesehen werden. Und sie wahren einen Sicherheitsabstand gerade auch zur Institution Kirche. Sie sind nicht unbedingt dem Glauben abgeneigt, aber mit Kirche, ja, wir will nicht gleich vereinnahmt werden. Das merke ich, ist immer ein ganz heißer Job. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ist ja der Begrüßungsdienst am Eingang. Ich weiß nicht, ob ihr sowas macht. Das ist ein ganz sensibler Job. Begrüßung am Eingang. Das hinzukriegen, dass sich ein Mensch willkommen geheißen fühlt, aber nicht vereinnahmt. Ich habe das mal erlebt. Freiberg, der war Studentenstadt und da kamen wir mal Studenten reingeschneit und wir waren ein bisschen eine überalterte Gemeinde und ich habe mich mal wahnsinnig gefreut, wenn dann, da kamen Studenten rein, herrlich. Und dann habe ich die freundlich begrüßt und gesagt, Moment, ich bin nur zum Gucken da. Hatte Sorge, vereinnahmt zu werden, aber erstmal also reihum in den Gemeinden geguckt, gibt's ja mehrere, wo gehe ich am Ende hin? Und diese Sensibilität zu wahren, nicht nur beim Begrüßungsdienst, aber da auch. Was will dieser Mensch und darf der das? Oder haben wir etwas Vereinnahmendes? Sind wir bereit, uns auf solche Sucher einzulassen, die einfach mal gucken wollen? Sind wir bereit, uns auf ihre Fragen einzulassen? Wollen wir ihre Fragen hören? Dieser Tomasz Halik, der beschreibt dann, dass er so nach der Wende, dann gab es das in Prag auch, U-Bahn fährt und dann die großen Werbeplakate, die es in Bahnhöfen immer gibt. Ne? Und da gibt's auch einen Fromm und da steht drauf, Jesus ist die Antwort. Und er denkt sich, das ist ja nett, aber was war denn die Frage? Wir sind schnell beim Antworten geben, ohne die Fragen zu hören. Manchmal vielleicht auch, weil wir die Fragen nicht aushalten. Fragen verunsichern. Denken wir mal an Hiob, ne? Erstmal sind die ganz klasse, die Freunde von Hiob. Die setzen sich 7 Tage und 7 Nächte zu Hiob in den Dreck und sagen kein Wort, denn sie sahen, sein Elend war sehr groß. Das muss man erstmal hinkriegen. Aber dann hört's auf mit der Geduld und dann fangen sie an zu reden. Und sie geben Antworten auf Fragen, die nicht gestellt wurden, aber es waren ihre Fragen, weil sie nicht ausgehalten haben, was sie da sehen. Und das ist ja unsere Gefahr. Aber wie wäre es, Fragen zu hören, Fragen zu bewegen und gemeinsam nach Antworten zu suchen oder auch gemeinsam mit unbeantworteten Fragen zu leben? Also je länger, je mehr ich glaube, umso mehr bin ich überzeugt davon, dass viele Fragen einfach offen bleiben. Ich hätte ein paar Fragen an Gott. Warum? Und dass wir tun uns und anderen Menschen keinen Gefallen, wenn wir versuchen, schnelle Antworten zu geben, um Gott zu rechtfertigen oder uns zu rechtfertigen oder irgendwas. Wir müssen Gott nicht rechtfertigen. Manchmal ist es dran, mit offenen Fragen und unbeantworteten Fragen zu leben. Ich mache mal weiter. Vers 5, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das Erste, was mir auffällt, Jesus sieht den Mann im Baum. Das wollte der ja vielleicht gerade nicht. Nicht geklappt. Aber Jesus sieht den Mann im Baum. Ähnlich bei einem anderen Zöllner, bei der Berufung des Matthäus, heißt es, beim Weggehen, wörtlich übersetzt, beim Weggehen sah er einen Menschen, Matthäus 9, 9. Beim Weggehen sah er einen Menschen. Was sehen wir beim Weggehen alles nicht? Weil ich schon ja bei dem, wo ich hin will, bin. Was übersehen wir alles? Was sehen wir auf unserer Hetze von A nach B alles nicht? Jetzt meine ich Freiberg, ich nehme euch mit nach Hamburg. Während des Studiums bin ich immer U-Bahn gefahren, um von Harburg, wo wir gewohnt haben, ganz im Süden nach Horn zu kommen, wo das Seminar ist. Da musste ich im Hauptbahnhof umsteigen, von der S-Bahn in die U-Bahn. Und wenn man da umsteigt, von der S-Bahn in die U-Bahn, muss man den Tunnel runter, die Treppen runter. Und das war für mich am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, man musste über Menschen steigen. Da lagen da lagen etliche Drogenabhängige rum. Und Scharen von Menschen stiegen einfach da drüber. Und ich habe gedacht, das geht doch nicht, kann man doch nicht einfach drüber steigen. Aber was soll ich euch sagen, nach 5, 6 Wochen macht man es genauso. Da läuft man einfach drüber und hat sich dran gewöhnt. Man sieht es gar nicht mehr. Wie viel an Elend oder überhaupt an Dingen sehen wir gar nicht mehr, weil wir betriebsblind geworden sind, weil wir uns dran gewöhnt haben oder weil wir einfach schon dort sind, wo wir hinwollen. Und alles auf dem Weg übersehen wir. Diese Geschichte hätte nicht stattgefunden, wenn es Jesus auch so gemacht hätte. Er sieht den Mann im Baum. Wie viele Menschen hat uns Gott möglicherweise vor die Tür gelegt oder gestellt oder gesetzt, über den Weg geschickt, aber wir haben sie nicht gesehen, wir haben sie nicht wahrgenommen. Haben wir einen Blick für das Wesentliche? Was ist wesentlich? Und was macht das Sehen mit uns? Ich glaube, das Wesentliche ist schon mal der Blickkontakt. Beim reichen Jüngling, da lesen wir bei Jesus, und Jesus sah ihn an, wer weiß, wie es weitergeht, und er gewann ihn lieb, genau. Das ist die Gefahr des Hinschauens. Das macht was mit uns. Wenn ich wegschaue, passiert emotional mit mir wenig, aber das Hinschauen verändert mich. Jesus sah ihn an, und gewann ihn lieb. Aber darum geht's. Ich glaube, billiger ist Mission nicht zu machen. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich hier. Nee? Noch ein paar Auffälligkeiten in diesem Text. Jesus sagt, komm schnell herunter. Ich würde ja sagen, mach langsam, sonst reißt du dir die Hose. Komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus, ja was eigentlich, einkehren bei Luther. Er wird nicht übersetzt, in deinem Haus bleiben. Das ist ja schon mal was mehr, ne? Als einkehren. Komme ich gleich nochmal drauf. Zunächst, warum macht Jesus so einen Druck? Komm schnell herunter, ich muss jetzt, muss heute. Hat was mit Kairos zu tun. Gibt ja im Griechischen mehrere Worte für Zeit. Die zwei bekanntesten und wesentlichsten sind Kairos und Chronos für Zeit. Chronos ist Chronometer oder die Chronologie, die Chronik, da steckt überall das drin, ist die messbare, die vergehende Zeit. Könnt ihr jetzt gucken, wie lange predigt der schon, wie lange wird es noch werden? Das ist Chronos. Kairos ist der richtige Augenblick. Wenn es dich erwischt, du merkst, ich bin gemeint, das ist Kairos. Kairos ist eigentlich ein griechischer Gott. Und könnt ihr bei Wikipedia nachgucken. Und gibt's Bilder dazu, den erkennt man daran, der hat, ich sag mal, ein bisschen eine Frisur wie Donald Trump, aber, also die Haare so nach vorne, aber ganz langen Schopf nach vorn. Aber hinten hat er für Glatze. Ist ein bisschen witzig, aber daher kommt das Sprichwort, man muss die Gelegenheit, weil wenn du zu spät kommst, greifst ins Leere. So ist das beim Kairos. Der hat vorne einen langen Schopf. Wenn er kommt, musst du zupacken. Hinten ist nichts. Das ist Kairos. Jetzt gibt's ja ein schönes Wort in der Bibel. Das habe ich in meiner ersten Gemeinde im Rheinland. War ein alter Gemeindeleiter immer den Leuten eingebläut, wenn sie mitarbeiten sollten, hat gesagt, kauft die Zeit aus. Gott hat jedem von euch 24 Stunden gegeben. Es ist eure Verantwortung, wie ihr damit umgeht. Kauft die Zeit aus. Jetzt wäre ja mal interessant, was steht denn das? Epheser 5, Vers 16. Kaufet die Zeit aus, denn es ist böse Zeit, geht's dann weiter. Was steht denn da? Chronos oder Kairos? Was vermutet ihr? Jetzt kommt Kairos. Ist auch so. Kairos. Wenn Chronos stünde, würde das heißen, pack so viel wie möglich rein. Ja? Nutzt die Zeit. Wenn aber Kairos steht, heißt es, kauft die Zeit aus, nutze den richtigen Augenblick. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Es kann sein, dass ich mein Chronos-Zeitverständnis, meinen Kalender ausdünnen muss, damit ich den Kairos nutzen kann. Sonst kriege ich den ja gar nicht mit in meiner Hetze von A nach B. Also, kauft die Zeit aus, heißt, nutze den richtigen Augenblick. Und genau das macht Jesus hier. Und deswegen lässt er den auch nicht verstreichen, will nicht ins Leere greifen. Er sagt, komm schnell herunter. Ich muss heute, jetzt ist der richtige Moment. Ob er morgen noch ist, das weiß ich nicht. Aber jetzt, komm schnell vom Baum herunter. Und dann sagt er, ich muss heute in deinem Hause einkehren, eigentlich bleiben. Das ist ein Unterschied, ob er sagt, ich muss einmal einkehren, wie im Biergarten kehrt man ein, ne, da geht man aber auch wieder. Normalerweise, aber ich muss heute bei dir einziehen, ja, das ist natürlich schon herausfordernd, ne? Will ich das, dass Jesus mal hoppla hopp bei mir heute einzieht, bleibend einzieht? Wir machen mal weiter.
Aber klicken kann ich nochmal hier, ne? Das ist ein richtigen Augenblick.
So, die Frage für mich wesentlich in diesem Vers, was gibt Jesus dem Zachäus? Wenn Jesus schon für diesen Sünder stehen bleibt, dann wäre es doch angemessen, wenn der dann mal unten ist vom Baum, dass er dem mal ordentlich den Kopf wäscht. Dass er sagt, Zachäus, steig eilend vom Baum herunter, ich habe heute mit dir ein Hühnchen zu rupfen, ich habe heute mit dir was, ich habe dich heute zur Rechenschaft zu ziehen. Aber stattdessen, Jesus schenkt Zachäus, was der am dringendsten braucht, nämlich Gemeinschaft. Das ist nämlich genau das, was alle anderen Bürger von Jericho diesem Menschen vorenthalten. Für den wechseln sie lieber die Straßenseite, den mag keiner. kann berechtigt sein, unberechtigt sein, müssen wir gar nicht beurteilen, das ist einfach ein Fakt. Dieser Mensch wird gemieden, der hat alles. Hat Geld, das Haus voller Prunk vielleicht, keine Ahnung, hat einen Porsche in der Garage stehen, keine Ahnung, aber er ist einsam, weil ihn keiner mag, weil jeder die Straßenseite für ihn wechselt. Und jetzt schenkt Jesus diesem Menschen genau das, was ihm jeder vorenthält, woran dieser Mensch leidet, was der am dringendsten braucht, was oben drauf liegt. Und das ist für mich ein Schlüsselvers oder Schlüsselgedanke zur Frage, was ist gerecht? Ist das gerecht, wie Jesus sich hier verhält? Ist das nicht gerecht, wie die anderen Menschen sich ihm gegenüber verhalten? Ist da, hat das eine Berechtigung? Aber Gerechtigkeit bei Gott heißt, Gott gibt uns nicht, was wir verdienen, sondern was wir brauchen. Ich habe zwei Kinder, die sind inzwischen erwachsen. Soll man seine Kinder mal gleich behandeln? Ist das gerecht? Oder, also ich mache mal ein Beispiel, bei Hausaufgaben helfen. Das wäre bei unserem Großen vertane Mühe gewesen. Also es hätte ihn genervt, das brauchte der gar nicht. Unsere Tochter braucht es schon. Also wenn ich beide sage, ihr kriegt eine Stunde Hausaufgabenhilfe, ob ihr wollt oder nicht, wäre ich möglicherweise beiden nicht gerecht geworden, einem jedenfalls nicht. Also Gerechtigkeit bei Gott heißt nicht, dass er uns gibt, was wir verdienen oder alle gleich behandelt, sondern dass er uns das gibt, was wir brauchen. Gerechtigkeit ist die Justitia im Lateinischen. Das ist die auch eine Göttin. Und woran erkennt man die? Die hat in einer Hand eine Waage, in der anderen Hand ein Schwert. Also hier wird gewogen, ne, und danach wird mit dem Schwert entweder geköpft oder geadelt, je nachdem, was in der Waage ist. Und was hat sie noch, ganz wesentlich? Eine Augenbinde. Also ohne Ansehen der Person. Aber bei Gottes Gerechtigkeit ist es anders. Da muss die Augenbinde eigentlich ab. Er muss ja gucken, was brauchen der? Können doch nicht alle gleich behandeln, ohne Ansehen der Person. Das ist ein Unterschied. Es braucht das Ansehen der Person. Gott gibt uns nicht, was wir verdienen, sondern was wir brauchen. Haben wir einen Blick dafür, was Menschen brauchen? Oder geben wir ihnen unser Standardprogramm? Ich meine, Jesus ist immer richtig, ne? Aber was heißt denn das konkret? Bei diesem Menschen, dem ich jetzt begegne, was brauchen der? Wie kann ich ihnen Jesus nahe bringen? Oder noch weitergehend, wenn wir als Gemeinde Leib Christi sind, und das mal ernst nehmen, diesen Gedanken, Gemeinde ist Leib Christi, dann heißt das doch, dass wir in dieser Welt Jesus verkörpern. Das heißt, Gott möchte, dass wir als Gemeinde unterwegs sind, damit Menschen Jesus begegnen, wenn sie uns begegnen. Das ist ein ganz schön großer Anspruch, ne? Aber das ist für mich Aufgabe von Gemeinde. Nicht, dass wir die Frommen hier sammeln, sondern dass Menschen, die Jesus nicht kennen, durch uns Jesus begegnen. Und dann konkret werden lassen, was dieser Mensch gerade braucht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Was brauchen Menschen in Thalheim? Was brauchen Menschen in eurer Nachbarschaft? Wie wird das konkret, dass sie Jesus begegnen? Jesus hat auch nicht jedem das Gleiche, immer die Portion, sowieso Standardprogramm, sondern ganz individuell. Und manchmal überraschend, dass etwas zu erwarten wäre. Nee, da kommt was ganz anderes, weil das dran war. Was würde Jesus euren Nachbarn geben? Was hieße es, diesen konkreten Menschen Jesus zu bringen oder Jesus zu sein? Vers 6 geht dann weiter, und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Ja, das ist die Konsequenz von der Art Jesu, ne? Jesus entdeckt, was dieser Mensch am vordringlichsten braucht, und genau das gibt er ihm. Und da erwischt er den Zachäus an seinem wunden Punkt, aber gleichzeitig an dem, wo die ganz große Sehnsucht da ist, wo eine ganz große Offenheit da ist. Und deswegen ist das ein Kairos. Deswegen passiert da was, und da sagt nicht, ach nee, lass mal. Er trifft genau den Punkt bei Zachäus, und das löst Freude aus. Anders im Vers 7 bei den Bürgern von Jericho, als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und das ist wohl die typische Reaktion von Frommen, die noch nicht begriffen haben, was Gerechtigkeit bei Gott heißt, was ich gerade erklärt habe. Ne? Sie empfinden das Verhalten von Jesus als ungerecht und noch dazu unanständig. Jesus verunreinigt sich. Ne? Jesus kommt in seiner Mission überhaupt nicht drum herum, sich nach jüdischem Verständnis zu verunreinigen, sich die Hände schmutzig zu machen. Wie sieht das bei uns aus? Ich lasse es mal so als Frage stehen, aber ich glaube auch, dass Mission nicht geht, ohne sich die Hände dreckig zu machen. Vers 8, Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es ihm vierfach zurück. Was passiert hier? Ich sage mal, hier findet Gericht statt. Gericht? Ja, hier findet Gericht statt. Wir verbinden ja mit Gericht in der Regel, dass Gott mal draufhaut, ne? Soll ich das nochmal mit nach Freiberg nehmen? Das war ein Bibelgespräch in Stationsgemeinde, und zwar nach dem Tsunami. Das war kurz nach Weihnachten, erste Bibelstunde im neuen Jahr. Und natürlich kommt man nicht drum rum, darüber zu sprechen, was da gewesen ist. Und dann sagt ein älterer Bruder der Gemeinde, endlich hat Gott mal richtig draufgehauen. Die ganzen Sextouristen da bestraft. Ich war erstmal sprachlos, wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, was hat denn deine Jeans gekostet? Was hat das mit meiner Jeans zu tun? Ich sage, was hat denn deine Jeans gekostet? Und dann sagt er, naja, 30 Euro. Sag ich, dann bist du Mittäter, bist du Mitschuld. Wieso? Dann habe ich gesagt, weil man zu diesem Preis keine Jeans herstellen kann. Das kann man nur, wenn die Leute so wenig verdienen, dass die Väter ihre Töchter noch in die Prostitution verkaufen, damit die überleben können. So, und dann stellst du dich hin und sagst, endlich hat Gott mal, ne, wo soll Gott da anfangen, wo soll er aufhören? Du bist doch Mittäter. Wir alle sind Mittäter, ich kann mich doch nicht rausstehlen. Aber Gericht ist für mich nicht, dass Gott draufhaut und endlich mal kaputt haut, was da böse ist, sondern Gericht heißt doch nichts anderes, steckt in unserem deutschen Wort auch drin, dass etwas richtig gestellt wird. Oder auch, wenn es geht, richtig gemacht. Das steckt doch da drin. Also, richtig Stellung. Es muss erst mal klargestellt werden, wie die Dinge liegen. Das ist der erste Akt von Gericht. Ja, muss geklärt werden, wie war es denn? Die Dinge müssen auf den Tisch. Man wird mit seinen Taten konfrontiert. Oder wenn Gott Gericht übt, dann sehen wir unser Tun in seinem Licht. Und das andere ist doch, dass etwas richtig gemacht wird. Das heißt, dass Opfer zu ihrem Recht kommen, dass Ausgleich geschieht. Das hebräische Wort für diesen Ausgleich heißt Shalom, das wir in der Regel mit Frieden übersetzen. Aber erstmal ist es die ausgewogenen Verhältnisse, dass etwas ins Lot kommt, ins Gleichgewicht kommt. Das ist Shalom. Und genau das geschieht hier. Hier geschieht Konfrontation. Zachäus sieht sein Tun im Licht von Jesus. Und es geschieht Wiedergutmachung. Und zwar sogar über das erforderliche Maß hinaus. Es gibt ein jüdisches Maß für solche Fälle, wenn man jemand betrogen hat. Man muss den Schaden ersetzen und ein Fünftel obendrauf. Vielleicht ist das einfach der Inflationsausgleich. Nein, ein Fünftel obendrauf. Und hier sagt jemand, vierfach zurückgeben. Das ist das ist unvorstellbar, was der Wiedergutmacht. Also viel mehr als er gefordert ist, gibt, wird hier Wiedergutmachung geleistet. Also hier geschieht Gericht im besten Sinne. Und dass er erstmal, dass er sich in dem Licht sieht von Gott, das wird für mich deutlich, wie er reagiert. Er hätte nämlich auch sagen können, also weißt du, Jesus, ich habe die Welt ja nicht gemacht. Ich kann nichts dafür, dass die Dinge sind, wie sie sind. Ich habe die Römer nicht ins Land geholt. Die sind aber da und ich habe einen Arbeitsvertrag mit den Römern und das ist legitim. Und ich muss sehen, wie ich mit römischem Recht und jüdischem Recht, das alles so, also nach der aktuellen Rechtslage mache ich alles richtig. Da kann mir niemand was vorwerfen. Ich mache alles korrekt. Hätte er sagen können und wahrscheinlich hätte er recht gehabt. Aber in Gottes Licht sieht es plötzlich ganz anders aus. Da kommt nichts von Selbstrechtfertigung. Und das Verrückte für mich ist ja, dass ich an keiner Stelle in diesem Text lese, dass Jesus den Zachäus überhaupt darauf angesprochen hätte, dass er ihm eine Moralpredigt gehalten hätte. Nun könnte man ja sagen, okay, solche Texte sind ja immer verkürzt, ist ja nicht alles, was die gesprochen haben, ist ja überliefert. Aber eine Moralpredigt wäre so zu erwarten, gerade mit jüdischen Ohren, so zu erwarten gewesen, dass sie mit Sicherheit in dem Text stehen würde, wenn sie denn gehalten worden wäre. Ich behaupte, es hat keine Moralpredigt gegeben, sondern einfach die Gegenwart von Jesus hat gereicht und dem wurde sein Leben, dem wurde klar, wie es aussieht. Und das ist für mich die Frage, wie machen wir das? Haben wir das Vertrauen, dass die Gegenwart Jesu reicht, um Menschen zu verändern? Predigen wir Liebe oder Moral? Unser Job ist nicht, den Menschen Sündenerkenntnis zu verschaffen. Das schaffen wir gar nicht. Also wer in die Enge getrieben wird, der wird sich wehren. Druck erzeugt Gegendruck. Aber haben wir das Vertrauen, dass wenn wir unseren Auftrag erfüllen, nämlich Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen, dass genau das passiert, was wir gerne machen würden. Wenn wir es machen, ist es Missbrauch. Wenn es Gott tut, ist es Gericht in diesem positiven Sinne, dass etwas zurechtgebracht wird. Gott schafft das. Haben wir das Vertrauen? Ich mache mal weiter mit Vers 9. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. In der Gegenwart Jesu werden Menschen heil. Einfach in der Gegenwart von Jesus. Da werden Menschen gerettet. Und ich sage mal einfach nicht, weil sie eine Entscheidung getroffen haben, sondern weil sie der unwiderstehlichen Liebe und Kraft von Jesus begegnet sind, weil sie es erfahren haben. Jesus hat dem Zachäus nichts anderes gegeben als einfach Gemeinschaft. Das Essen hat der Zachäus sogar noch bezahlt, aber Gastfreundschaft ist ein ganz großes Gut im Orient. Er hat ihm Zeit geschenkt, hat ihm das geschenkt, was ihm einfach gut getan hat. Und dann ist das draus geworden. Das passiert in der Gegenwart von Jesus. Und daraufhin hat er dann eine Entscheidung getroffen. Wir hätten es gern andersrum. Ne? Erstmal eine Entscheidung treffen und dann kannst du auch was erleben. Nein, unser Job ist, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen, dass sie Jesus erleben. Und ich glaube, dann werden sie auch eine Entscheidung treffen. Daraufhin erfolgt die Entscheidung zur Lebenswende. Also Mission ist in erster Linie Menschen, die Liebe Gottes, die heilsame Kraft Gottes erlebbar machen. Das wünsche ich mir, dass wir so als Gemeinden erlebbar werden für Menschen, dass sie die Liebe Gottes spüren und erleben, wenn sie hier sind. Und die veränderte Kraft Gottes daraus erleben. Und noch einen grundlegenden Schlussgedanken. Welche Bezeichnungen hat Zachäus in dieser Geschichte? Bei den Frommen ist er schlichtweg ein sündiger Mann. Zöllner und Sünder ist ein Synonym, ne? Ist dasselbe. Ich habe das mal so gesagt, in der Gemeinde habe da gepredigt und alle lachten. Ich wusste nicht, warum. Der Kassierer hieß Zöllner. Das wusste ich aber nicht. Zöllner und Sünder ist austauschbarer Begriff. Da wechselt man die Straßenseite. Und bei Jesus? Sohn Abrahams. Das ist ein Ehrentitel. Der Mensch, für den alle die Straßenseite wechseln, kriegt bei Jesus den Ehrentitel eines frommen Juden, einen Sohn Abrahams. Welche Namen geben wir Menschen? Welche Etiketten kleben wir auf Menschen? Darüber lässt sich darüber nachdenken und es lohnt sich, aufzuhören, Etiketten zu kleben, zumindest negative. Lasst uns unsere Schubladen aufmachen, lasst uns die Etiketten weglassen. Einfach den anderen mit lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Egal, welche Lebensgeschichte du hast, egal, wie du mir Gott gegenüber trittst, egal, ob ich dich sympathisch finde oder nicht, du bist ein von Gott geliebter Mensch. Mit welchem Namen, in welche Kategorie ich Menschen einordne, das wird nicht nur meine Sicht prägen, sondern auch mein Handeln bestimmen. Ich werde Menschen entsprechend behandeln. welches Etikett ich ihnen aufgeklebt habe. Deswegen die Einladung, lasst uns das Etikett abmachen und einander begegnen als von Gott geliebte Menschen. Die Geschichte endet mit Vers 10, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist das Programm von Jesus. Und begonnen hat die Geschichte, dass Zachäus ein Suchender war. Und sie schließt damit, dass Jesus ein Suchender ist. Und deswegen ist er auch ein Findender, weil sich hier Menschen genau bei dem begegnen, was sie beide ausmacht. Sie kommen auf Augenhöhe miteinander. Und deswegen wird es nicht nur eine Suchgeschichte, sondern eine Findegeschichte. Ich fasse nochmal zusammen ganz kurz, dann bin ich fertig. Begegnungen mit Jesus, Begegnungen mit Menschen setzen unterwegs sein voraus, ja, also mobil statt in einer Immobilie. Ich habe die Frage gestellt, darf sich etwas begeben? Schaffen wir Räume für Unvorhergesehenes? Ich hatte die Frage gestellt, wie wäre es, Fragen zu hören, zu bewegen, gemeinsam nach Antworten zu suchen oder auch gemeinsam mit unbeantworteten Fragen zu leben? Oder die Frage, geben wir Menschen, was sie brauchen? Oder unser Standardprogramm. Trauen wir der heilsamen Gegenwart Gottes, geben wir Menschen Liebe oder Moral? Und mit welchem Namen behandeln wir Menschen? Sünder oder Gottes geliebter Mensch? Amen. Wir singen miteinander.